Ein bakterienfreier Zahn wird zwar seltener krank, er nützt aber dem Menschen herzlich wenig. Genauso gibt es den Spruch, Schiffe sind im Hafen am sichersten, aber dafür sind sie nicht gebaut. In dieser Folge wollen wir ganz konkret werden, was unsere Anforderungen an Pulpaschutz klinisch darstellen und werden zum Ende des Podcasts ein wenig wissenschaftlich und auch ein wenig philosophisch und regen Sie an, nicht nur Schiffe zu bauen, sondern auch die Sehnsucht, aufs Meer rauszufahren zu haben. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Heute ist wieder Donnerstag und wir sitzen hier nach einem schönen langen Institutstag zusammen mit Peter Gengler. Hallo Peter.
Hallo.
Heute hatten wir ja viel zu tun. Wir haben 2 Kongressbeiträge eingereicht, jetzt erstmal richtig eingereicht und freuen uns dann zwar nicht, dass wir nicht nach China reisen können zur nächsten IADA-Tagung, sondern nur virtuell teilnehmen können, aber ist ja besser als nichts, sage ich mal. Wir sind unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen noch schuldig geblieben, Peter, die klare klinische Handlungsweise, was wir unter Pulpaschutz verstehen. Also ich hatte einige E-Mails bekommen von den Zahnärzten, die sich total gefreut haben über unsere Pulpabiologie-Podcasts. Aber die haben, glaube ich, so das, was wir als klare klinische Handlungsweise darunter verstehen, nicht so richtig verstanden.
Auch vielleicht nicht raushören können.
Und auch nicht.
Und Sie haben ja recht, zurückzufragen.
Ja, eben, genau. Nicht raushören können, weil wir ja bisher auch uns sehr zurückgehalten haben. Wir haben immer so von Materialklassen gesprochen und von echten Zementen. Aber deshalb machen wir es jetzt kurz, knapp und knackig. Also was unsere Empfehlung ist, sobald wir eine Karies profunde haben, also nicht die Karies, eine aperte Pulpa, sondern wirklich eine geschlossene Dentindecke, stellen wir uns vor, dass das gesamte Dentin, welches Tubuli in die Pulpa hat, was exponiert ist, abgedeckt wird, entweder durch einen Glasinomerzement, und zwar einen rein chemisch aushärtenden, also nicht LC, nicht Light Cure, dann ist es nämlich ein Komposit oder Kompomer, sondern ein reiner dunkel aushärtender Glasinomerzement, dann in Kapselform am besten, damit das Mischungsverhältnis zwischen der Säure und den Gläsern eine gute Grundlage bietet für eine vollständige Aushärtung oder korrekterweise für ein vollständiges Abbindeverhalten. Oder ein Zinkphosphatzement, Kapsel angemischt oder von Hand angemischt, aber eben so, dass Pulveranteil höher ist, so dass es dann auch von mir aus auch schnell aushärtend, dann ist man ja auch wirklich schnell fertig mit der Unterfüllung, ist dann genauso gut. Und in der dritten Reihung Calciumsilikatzemente, die haben von den 3 Zementen die kürzeste klinische Erprobung für diese Anwendung. Und wenn du mich fragst, sind sie halt auch von der Handhabung am schwierigsten und am schlechtesten zu handhaben, weil sie die mit Abstand größte Wasserempfindlichkeit haben in der Abbindephase und bis zur vollständigen Abbindung dauert es Tage. Also bei dem Zinkphosphatzement geht das ja innerhalb von 15 Minuten, bis er dann, fast vollständig abgebunden ist. Und das ist beim Glasinomerzement, da kann man vielleicht noch ein bisschen was drauf.
Auch das sind 15 bis 20 Minuten.
Ja. Bis zur Endhärte kann man dann sagen, auch 24 Stunden, aber so abgebunden, dass man damit wirklich gut schleifend arbeiten kann. Um es dann zu rekonturieren, geht es halt wirklich in Minuten.
Genau. Und klinische Festigkeit und chemische Abbindung sind ja ein bisschen unterschiedlich. Die chemische Abbindung dauert immer ein kleines bisschen länger, aber die klinische Verarbeitbarkeit ist ja das Ausschlaggebende in der Praxis.
Ja. In unserer 29 Jahre Composite-Studie war es ja sogar so, dass der Glasinomerzement ein vollständiger Dentinersatz gewesen ist. Diese Studie hat ja gezeigt, dass auch das funktioniert. Das heißt, ein Ergebnis der Studie war ja auch, Auf die Schmelzhaftung kann man sich verlassen und auf die Dentinhaftung kann man verzichten. Also auch da war eine Frage von einem Zuhörer, der gesagt hat, ja, Moment mal, wenn ich je größer meine Unterfüllung ist, umso mehr verzichte ich auf die Dentinhaftung. Also das können wir gut widerlegen mit der 29-Jahres-Studie, dass das für das Ergebnis total irrelevant ist. Aber jetzt von dem reinen biologischen Aspekt wäre es absolut vertretbar, wenn man eben nur das Dentin abdeckt und von mir aus von den aufsteigenden Wänden das Dentin mitnimmt für den Haftverbund oder für die Schichtung, sodass man vielleicht ein besseres kosmetisches Ergebnis hat durch Dentinfarbe und Schmelzfarbe im Komposit. Kann ja auch manchmal ein Grund sein. Das wäre alles vollkommen okay. Das jetzt so ganz kurz und knapp, dass wir dann auch mal rein klinisch unsere Meinung dazu geäußert haben. Aber trotzdem wollten wir heute ein bisschen wissenschaftlich einen kleinen Ausblick geben. Einmal in eigener Sache. Also es gibt ja die kleine, aber feine Vereinigung, die Deutsche Gesellschaft für mikroinvasive Zahnmedizin. Die trifft sich ja jedes Jahr in Ratingen. Und dieses Jahr wird das sein am 16. September. Und das ist ein Freitag, da treffen wir uns nachmittags ab 13 Uhr in Ratingen. Und das Thema der diesjährigen Tagung wird eben sein Vitalerhalt. Und dort haben wir uns als Referenten Tilda Maschke eingeladen. Der hat auch schon zugesagt. Da habe ich heute parallel noch mich mit beschäftigt. So viel jetzt von meiner Seite. Und du wolltest uns noch ein bisschen was anderes berichten, Peter.
Ja, Thomas, herzlichen Dank. Also ich bleibe aber logischerweise natürlich in der Klinik, und zwar in der praxisnahen Klinik, und würde gern auf ein Format eingehen, was zwar nicht direkt einem Podcast entspricht, aber mindestens so viel Ausstrahlungskraft hat, weil ich es das erste Mal gelesen habe und erlebt habe, dass auf einem Zahnärztetag nicht die Referenten im Prinzip ihre Vorträge bewerten oder wie ein Abstract im Prinzip das niedergeschrieben wird, was sie denn gesagt haben oder sagen wollen, sondern dass hochmotivierte, ganz kluge und schreibfreudige Zahnärzte aus dem Auditorium, für jeden Hauptvortrag eigentlich ein anderer oder eine andere, im Prinzip eine solche Bewertung vorgenommen haben. Und dabei ist schon mal wichtig, dass man so eine Grundlage der menschlichen Kommunikation überhaupt beobachtet und beachtet vor allen Dingen. Was immer ich sage, ist das eine. Und was immer mein Gegenüber, also die Zielperson oder die Zielpersonen wahrnehmen, ist etwas total anderes. Ich kann es so und so gemeint haben. Aber wichtig ist die Wahrnehmung, was im Auditorium ankommt. Mhm. Also Fazit im Prinzip, es ist immer das von Bedeutung, was derjenige, dem ich etwas sage, belehre, erzähle, empfehle oder wie auch immer, im Prinzip das viel Wichtigere ist, als was vielleicht meine eigene Intention als Referent gewesen wäre. Das sage ich besonders deshalb, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass der Hauptreferent zu dem Thema Karies-Exkavation, das ist ein besonderes Thema auch des Pulpaschutzes ist, was muss, was kann, im Prinzip so wahrgenommen wird, dass er, also es ist ein männlicher Hauptvortragender, dass er im Prinzip die selektive Entfernung von erweichten Karies als Übertherapie, Overtreatment bezeichnet, was natürlich schon eine irre Behauptung ist, dass er wahrscheinlich in der Wahrnehmung der Zuhörer davon gesprochen hat, dass man im Prinzip infizierte Dentinpartien versiegeln kann, was natürlich genauso eine chemisch irre, eine mikrobiologisch irre und eine völlig unsubstantiierte, also nicht evidenzgestützte Behauptung darstellt, dass dann die Empfehlung ausgesprochen wird, eigentlich auf Calciumhydroxid als Unterfüllung zu verzichten. Und dann frage ich mich als nur nicht ganz unbelesener Lehrbuchautor und Lehrbuchleser, seit über einem halben Jahrhundert ist das Calciumhydroxid aus gutem Grund aus der Unterfüllung verschwunden. Das hat ja da gar keinen Sinn. Calciumhydroxid macht bei der tiefsten Karies auf dem Dentin überhaupt nichts, außer dass es die Füllung stört, dass es rausgrübelt, wirklich schon vorher. Und also wenn es vorher nicht rausgrübelt, auch das ist seit mindestens 50 Jahren gut bekannt. Und ich glaube sogar in der Habilitationsarbeit von Professor Steele aus der Münsteraner Zeit sogar wunderbar dokumentiert, im Prinzip natürlich dort rausgelöst werden kann und eigentlich eine sogenannte indirekte Überkappung, da ist der Name schon falsch, also entweder überkappe ich etwas, was offen ist, oder ich überkappe eben nicht, und dann gibt es auch keine indirekte Überkappung, ein obsoletes Therapieverfahren ist.
Aber wie soll das denn funktionieren, dass man mit Calciumhydroxid eine Wunderfüllung macht? Also rein praktisch. Ich war dort nicht vielleicht die Rede von Materialien, die dann wieder lichthärtend calciumhaltig sind?
Das wäre ja dann noch schlimmer.
Das wäre noch schlimmer, ja, natürlich.
Das ist aber ja dann eigentlich noch der Gipfel der Unverschämtheit. Ja. Dass man das annimmt und dass man das auch nur in den Mund eigentlich nimmt. Denn ich meine, das ist klar, wir wissen alle, dass der Markt das hergibt. Auf den Markt komme ich dann im zweiten Kommentar vielleicht auch nochmal. Aber sobald ich ein welches auch immer Polymer im Prinzip mit der Polymerisation auf den Zahn gebe, dann bleiben Monomere übrig, weil kein Polymer zu 100% abbinden kann. Und damit ist natürlich auch kein sicherer Pulperschutz möglich, sondern eher noch eine chemische Schädigung der Pulpa, wenn ich die Monomere da rauslasse. Und das Gleiche gilt natürlich auch für ein Bonding auf dem Dentin oder gar für eine direkte Applikation von Composite auf dem Dentin. Vielleicht deshalb auch nochmal gesagt, das ist jetzt nicht so sehr, oder doch vielleicht eine Bemerkung noch. Ich nehme ja an, dass dieser hier zitierte Hauptreferent eine Menge histologischer, histopathologischer Beweise in ordentlichen Histo-PowerPoint-Präsentationen an die Wand geworfen hat und im Prinzip damit das, was er sagen wollte, unterstützt hat und die Zuhörer im Prinzip auf die Basis der Wissenschaft geführt hat, ohne überwissenschaftlich zu sein. Oder anders ausgedrückt, im Prinzip nicht jeder Zahnarzt hat ein histologisches Bild vor Augen, wenn er einen Zahn präpariert. Und ich sage auch, das ist gut und richtig. Und da soll er sich auf ganz andere Dinge, nämlich die Geometrie der Kavität, die minimalinvasive Versorgung einer Kavität, insofern sind wir da ganz aktuell. Und eigentlich geht ja eine minimalinvasive Zahnheilkunde, ich springe jetzt ein kleines bisschen, im Prinzip bei dem ersten invasiven Vorgehen, also zum Beispiel bei einer modifizierten Fissurenversiegelung. Dort gehen wir minimal invasiv vor und das geht natürlich bis zur Caries profunda, wo wir immer möglichst viel, so viel wie möglich Zahnsubstanz erhalten. Und der Beweis dafür ist halt tatsächlich eben nur in der Histologie zu erbringen und dann muss man jetzt auch wieder den Anschluss an das, was du zur Zusammenfassung quasi schon gesagt hast. Natürlich gibt es unendlich viele histopathologische Untersuchungen an unendlich vielen Tierspezies, sogar zu Zinkphosphatzement. Und natürlich gibt es das Gleiche auch zu Glasionomerzement, bis hin in die Vitalmikroskopie hinein. Und die gibt es eben für Biodentin zum Beispiel nicht, jedenfalls keine anerkannte, dem modernen Stand der Histologie entsprechende Bearbeitung. Und viele andere, auf die komme ich aber dann in einem Nachsatz eben auch nicht. So. Eins bleibt damit noch offen. Wenn ich also sage, das Entfernen, und zwar natürlich das chirurgisch, mikrochirurgisch orientierte Entfernen, also nicht das mit Fermenten oder mit irgendwelchen anderen chemischen Substanzen, das hatten wir alles mal, das sind alles Irrwege gewesen, die sind nie histopathologisch evidenzsichernd kontrolliert worden und eben auch in dem Fall überhaupt nicht, dann kann man auch nicht sagen, dass also Papain, was auch immer das dann bedeuten soll und was auch immer das nehmen soll, als enzymatische Entfernung hätte oder wird eine große Zukunft haben. Nein, das wird es überhaupt nicht haben, weil das alles eine totale Verlängerung auch einer Therapiezeit ist. Und wir stehen im Prinzip, indem wir, sagen wir mal, doch schon den Stand der heutigen Wissenschaft verkörpern. Wir stehen dem Belassen von infizierten, matschigen Dentin total konträr gegenüber. Das hat überhaupt nichts zu tun mit einer ordentlichen Präparation. Das hat überhaupt nichts zu tun mit einer ordentlichen definitiven Versorgung. Und jetzt kommt wieder der Punkt, warum behaupten wir das mit so großer Sicherheit? Ja, weil es eben falsch ist. Ich kann infiziertes Dentin, was matschig ist, nicht versiegeln. Und zwar, ich kann es nicht bakteriendicht versiegeln, weil ich keinen Zahn bakteriendicht versiegeln kann. Das ist ein totaler Mythos, der scheinbar unausrottbar, aber nicht aus der Praxis kommt, sondern offensichtlich mitunter auch von Hauptreferenten kommt. Und dann muss man sich schon Gedanken darüber machen, ob die je eine ordentliche histologische Untersuchung im Prinzip sozusagen in ihrem Portfolio nachweisen können.
Weißt du, mich erinnert das so ein bisschen daran, wie in der Endodontie die Mumifizierung der Pulpa.
Ja, genau. Das ist ein wunderbarer Vergleich.
Das haben wir ja wirklich, das Kapitel haben wir ja durch. Und ich habe jetzt, wo du darüber erzählt hast, habe ich so mit Schrecken so einen Blick in die Zukunft gewagt, das wird vielleicht auch nochmal wiederkommen. So wie alles so in Phasen immer wiederkommt, ja, kann ich mir vorstellen, dass auch das irgendwann wieder en vogue wird. Aber ja, vom Grundsatz her vielleicht sollte man da nochmal ein bisschen weiterfassen. Also das, was uns stört, ist ja nicht, dass Bakterien verbleiben nach der Exkavation.
Überhaupt nicht.
Nein. Aber wir brauchen halt eine feste Grundlage für unsere Restauration, um sie bei einem Rezidiv der Karies sicher immer noch für einen längeren Zeitraum sicher zu halten. Das ist, denke ich, das, worum es uns klinisch geht. Das heißt, natürlich funktioniert es, wenn man die matschige Dentinkaries belässt und nur die Schmelzränder irgendwo anschrägt und anätzt und dann Composite-Restauration da drauf macht. Natürlich stoppt man erstmal die Progression der Karies damit. Aber man macht diesen Zahn ja extrem anfällig auf kleinste Störungen, was die Dichtigkeit der Restauration anbelangt. Also wo jetzt, da nehme ich wieder die 29-Jahres-Studie, wenn man einmal gesehen hat, wie das im Raster-Elektronenmikroskop dann aussieht und wie diese Spalten auch in der Schmelzverankerung ja dann größer werden, dann kommt es zu irgendwelchen Abfraktionen in der Füllung und dann mal zur Abrasion im Zahnschmelz. Und die Restauration bleibt ja intakt deshalb, weil ja auch darunter ein solider Untergrund geblieben ist. Das ist ja mit ein Schlüsselfaktor dafür. Wohl wissend, dass da unten ja immer noch Bakterien sind im Dentin, weil die kriegen wir aus den Dentintubuli ja nicht raus. Da können wir noch so tief exkavieren. Aber wir brauchen eine feste Grundlage. Also, und da wieder das Beispiel mit der Mumifizierung der Pulpa. Ja, dann ist es natürlich so, dann ist ja der Weg für eine apikale Parodontitis in dem Moment, wo ich die kleinste koronale Leckage habe, ist ja Tür und Tor geöffnet, wenn die Wurzelkanalfüllung fehlt, also wenn nicht richtig obturiert worden ist. Und das ist ja eben der klinische Nutzen davon, diese Obturation sauber abzuschließen. Das ist auch der klinische Nutzen, richtig zu exkavieren. Aber ich glaube, Peter, warum diese Formen der Restauration modern geworden sind, da schließt sich wieder der Kreis. Ich glaube, dass die Zahnärzte über die Jahrzehnte der falschen Anwendung der Dentinadhäsive gelernt haben, dass diese klinische Prozedur eine Unsicherheit beinhaltet. Ja? Weil wenn ich mich mit Kollegen darüber unterhalte, dass man Composite-Restauration so machen kann, dass keine postoperativen Sensibilitäten und Schmerzen resultieren, 0,0.
Ja? Genau, ja.
Das dann ist sagen so das die mir, oh, verraten Sie mir das Geheimnis?
Ja, das ist ganz einfach.
Dann sage ich denen, ja, abonnieren Sie unseren Podcast. Ja, genau. Hören Sie die mal von oben nach unten durch. Weil typischerweise ist es ja so, die Leute exkavieren bis zum sounden Dentin, ja, weil sie es irgendwo so früher gelernt haben, ja, was ja auch richtig ist. Nur die haben halt das Prozedere der Amalgamfüllungen und den Übergang zu den Composite-Restaurationen haben sie angefangen, die Unterfüllung wegzulassen, weil irgendjemand denen eingeredet hat, ihr braucht die Dentinhaftung auch, damit der Restauration hält. Sonst fällt sie ja heraus. Die längste Studie, die das dokumentiert, dass man es nicht braucht, haben wir veröffentlicht.
Genau. Ja, genau.
Jetzt ist es so, dass die Leute festgestellt haben, wenn ich Karies belasse, habe ich weniger postoperative Beschwerden und ich habe weniger Pulpitis-Beschwerden. Und das, was mich das gelehrt hat, biologisch ist, und jetzt halte ich bitte fest, Peter, ja, ist, dass die Restkaries weniger schädlich ist als die Restmonomere. Ja? So, mein Learning daraus. Trotzdem
ist. Das habe ich noch nie gehört, aber
das, ja, aber das ist meine, gut. Das ist meine, also das, was ich dann daraus interpretiert habe. Das heißt, die Leute, die weiches Dentin belassen, vereinfachen sich die Art und Weise, wie sie ihre Unterfüllung gestalten. Also die Unterfüllung ist dann eine biologische. Ja? Sie ist dann halt natürlich extrem weich und auch labil. Aber es ist so, dass diese Schicht des weichen, matschigen Dentins schützt die Pulpa vor dem Restmonomeren des Komposits und vor dem Eindringen des Bondings in die Dentintubuli. Das musst du dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so. Ja? Und biologisch kannst du auch sagen, die Pulpa hat ja über Jahrtausende gelernt, mit der Karies klarzukommen, als Noxe. Ja? Und die führt ja irgendwann ja doch zu einer totalen Pulpitis und auch irgendwann zu einem Untergang der Pulpa. Aber manchmal dauert das verdammt lange. Also das kann ja auch eine Karies-Penetrant sein. Und dann hast du dann noch eine kleine Dentinbrücke am Kanaleingang und dann vielleicht noch einen Pulpenstein am Kanaleingang und der schützt dann auch noch die Pulpa, sodass sie darunter vital bleibt. Also da ist
und es dauert 30 Jahre, bevor die ersten Schmerzen entstehen.
Genau, da ist die Pulpa ja wirklich Überlebenskünstler.
Natürlich.
Und das ist sie eben bei diesen Prozeduren, wenn du eine Restdentinstärke hast von unter einem halben Millimeter, die du ja klinisch ja nie messen kannst, immer nur retrospektiv, dann schaffst du halt einfach einen extrem großen chronischen Schaden mit deiner Restauration. Und der biologische Preis ist höher als der langsamen Kariesprogression, weil es ein akutes Trauma ist, was dann aber auch permanent bleibt. Deshalb glaube ich, diese Diskussion um das Belassen der Karies ist entstanden daraus, dass man total vergessen hat, dass man ruhig exkavieren kann, so wie wir das alle gemacht haben, Jahrzehnte oder eigentlich Jahrhunderte lang in der restaurativen Zahnheilkunde. Wenn man dann aber die richtigen Materialien als Unterfüllung einsetzt, hat man die pulpalen Komplikationen nicht zu fürchten.
Ja. Da kann selbst die Füllung brechen.
Ja.
Bakterien dicht ist sie sowieso nie. Aber selbst eine gebrochene, definitive Füllung wird dann immer noch vom Zahnarzt letzten Endes eben entweder nur durch eine Reparatur oder durch eine neue Füllung halt eben ersetzt. Aber die Pulpa bleibt trotzdem geschützt.
Ja. Ja. Noch etwas zu du hast doch mal eine Studie gemacht an Schweinen, kann ich mich erinnern. Da habt ihr doch extra eine Füllung undicht gemacht mit Fließpapier.
Das ist richtig, genau.
Ja, das fällt mir in dem Zusammenhang ein. Ich weiß aber nicht mehr genau, was dabei rausgekommen ist. Aber ich meine mich zu erinnern, dass dabei herauskam, dass die Pulpa auf diese bakterielle Reinfektion, dass das exakt gleich war. Das Ergebnis war exakt gleich, ob die Restauration dicht war oder undicht.
Ja, klar.
War so, ne?
Ja, genau. Ja. Die Studie war sogar ein SPF-Schwein, also im Prinzip der rielentbundenen Schwein in der tierexperimentellen Arbeit zusammen mit der Veterinärmedizin, spezifisch pathogenfrei heißt SPF. Also dass also auch Fremdbakterien im Prinzip keinen Einfluss hatten und dann wurden sie im Prinzip aber normal ernährt. Und wir haben tatsächlich dichte und undichte Füllungen gehabt und die Pulpa-Reaktion war auf die Füllung, aber die war also nie auf die Dichtigkeit und auch nicht auf die Bakterien. Es ist ja auch so im Prinzip.
Also während der Studie waren die schon bakteriell. Also das waren steril entbundene Schweine, aber danach
Mundhöhle besiedelt. Lebten sie mit einer besiedelten Mundhöhle, weil sie eben ganz normal ernährt worden sind. Das sind zum Beispiel, ich meine, wenn man solche wissenschaftlichen Untersuchungen nimmt, ich meine, das ist toll, dass du dich daran erinnert hast, weil das ist ja jetzt wirklich wahrscheinlich 40, 50 Jahre her oder so, gilt aber auch immer noch. Ich würde gerne im Prinzip, so wie du es jetzt dargestellt hast, ein paar Merksätze jetzt in den Podcast hineinhämmern, fast würde ich sagen. Erstens, keine Füllung auf dieser Welt, weder eine Goldhammerfüllung noch eine Amalgamfüllung noch eine Kupferamalgamfüllung noch eine Glacionomer, Compomer oder Compositfüllung und schon gleich gar keine Goldrestauration kann jemals bakteriendicht sein und ist es auch nicht. Erstens, Punkt. Zweitens, unsere Zähne leben mit der bakteriellen Besiedlung im Prinzip über die ersten Schmelzinfraktionen nach der Abrasion, spätestens wenn im Prinzip auch ein ganz normaler kariesfreier Zahn irgendwo bis auf das Dentin, entweder im Zahnhals oder okklusal, der Abrasion unterliegt, dann sind all die Tubuli, die da noch offen sind, und das sind ja nicht immer alle zu, aber sind genügend offen, sind auch bakteriell besiedelt etc. Und so geht das weiter und auch im Prinzip eine drittens ganz frühe Schmelzkaries, noch bevor sie in eine Kavität einbricht, führt zu Dentinreaktionen und sobald die subfizielle, also unterhalb der Oberflächenschicht befindliche Schmelzkaries besiedelt wird, dort beginnt ja die eigentliche Infektion des Zahnes, dann kommt es auch zu einer ersten, immer noch ohne Kavitation im Zahninfektion, im Prinzip einiger weniger Dentintubuli. Und damit können unsere Zähne wunderbar leben und 100 Jahre oder eben entsprechend minus 6 oder minus 12 Jahre, wenn es um die Molaren geht, eben auch aushalten. Dritter Satz. Wenn ich eine matschige Dentinschicht versiegle, was nicht geht, aber ich es trotzdem versuche, lasse ich ja nichts anderes als ein nekrotisches, proteinreiches Gewebe zurück. Was suchen Bakterien immer auf all ihren Wegen im ganzen Organismus, ganz gleich, ob sie hämatogen irgendwo hinkommen, ob sie von außen irgendwo hinkommen, also oral oder über den Gastrointestinaltrakt hinweg, dann suchen sie sich immer irgendwo ein nekrotisches Gewebe und genau da setzen sie sich fest. Ich meine, was anderes kriegen sie ja kaum zu fressen, wenn sie Proteine brauchen, weil das, was sie letzten Endes eben so mit aus der normalen Nahrung, also sie essen vom gleichen Tisch mit übernehmen, das ist letzten Endes nicht ausreichend, aber wenn sie irgendwo einen Nekroseherd finden, ob das dann in der Pulpa ist oder ob das die Dentinschicht ist, die sogenannt versiegelt ist, dann stürzen sie sich darauf wie die Verrückten. So, und damit drittens, ich wiederhole, das ist eigentlich, weil das ein Kernsatz ist, ein Zahn mit seinem ewigen Gewebeschmelz und seinem erneuerbaren, reparaturfähigen Gewebe Dentin oder einem Wurzelbereich mit seinem Zement ist vom lieben Gott und natürlich von der Natur von vornherein so gemacht, dass er natürlich in diesem Reichtum von Biofilm, in denen er sich bewegt und die sich um ihn drumherum bilden und in der koronalen Geschichte und in den marginalen Taschen befinden, ist gemacht, um mit dieser Bakterienbesiedlung wunderbar zurechtzukommen. Und die Bakterien von dort alle wegzunehmen, macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen auch ja keine Mundhygiene, um im Prinzip permanent die Bakterien auf Null zu führen. Dass wir würden ja alle daran sterben, weil wir plötzlich dann an Infektionen erkranken würden, die im Prinzip eben durch die normale Mundhöhle und durch das Mikrobiom in der Mundhöhle eben als Transitkeime abgehalten werden. Also Bakterien im Zahn sind das Normalste von der Welt, um es einfach so deutlich nochmal in den Raum zu setzen. Das zeigen alle Tiere, das zeigen alle Walrösser, das zeigen alle Elefanten, das zeigen alle, die eine permanente Abrasion an ihren Molaren haben, wie Mäusen und Ratten oder eben auch die, wie Karnivoren, in der Regel fast keine Abrasion haben. Bakterien im Zahn ist etwas, was ganz normal ist. Damit müssen wir leben. Was heißt, wir müssen leben? Wir können wunderbar damit leben und brauchen uns auch nicht anzustrengen, dass wir die loswerden wollen. Insofern haben wir auch alle strengen Desinfizienzien aus der Kavitätentoilette rausgeschmissen, weil wir die da auch nicht brauchen. Denn jedes Desinfizium, was ein Bakterium tötet, tötet natürlich auch, wenn es drauf ankommt und wenn es nah an der Pulpa ist, auch die zusätzlichen Odontoblasten, die er dort auch erwischt. Anders wirken Desinfizienzien nicht.
Ja, jetzt würde ich sagen, Peter, ich stelle dir jetzt mal eine kleine Aufgabe. Ja? Du wärst noch mal 20 Jahre jung, hättest aber das Wissen von heute. Ja? Und jetzt bist du mit einer profunden Karies beim Zahnarzt. Und der hat jetzt die Möglichkeit, und der hat quasi nur Dentinadhäsive da und will jetzt Total Edge und Total Bond machen. Er hat eine MOD-Kavität vor sich und das ist alles profund. Und jetzt kannst du dich entscheiden, dass er die Karies belässt und dann sein Total Edge und Total Bond macht ohne Unterfüllung oder die Karies ganz exkaviert und das Ganze macht. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten.
Nein. Deutlich nein.
Er hat kein Zement in der Praxis?
Ja, weiß ich. Ich habe deine Bedingungen wunderbar verstanden. Mhm. Aber es gibt die dritte Möglichkeit.
Ah, okay, ja, ich weiß. Nein, ich weiß es. Du lässt die Kavität offen.
Ja, natürlich.
Ja. Das ist wahr. Ja, Du bist echt ein Schelm. Da hast du natürlich total recht. Ja. Du hast gewonnen.
Nein, aber
du
ich meine,
das mit der Zahnbürste weiter.
Es gibt ja wirklich Patienten und sagen wir mal, also ich habe in meinem Leben viele dieser Patienten kennengelernt. Du bist sicher auch, ich ein paar mehr.
Natürlich, ja.
Die kommen und sagen, ich war bisher bei Zahnarzt X oder Y und da war das alles so ein bisschen unsteril meiner Wahrnehmung nach. Die Helferin war unfreundlich und die Rezeption hat mir keine Auskunft gegeben. Und der Zahnarzt hat auch nicht mit mir gesprochen, sondern hat eigentlich als erstes den Bohrer angesetzt. Und dann habe ich gefragt, ja, was wollen Sie denn bitte machen? Und dann habe ich gesagt, nachdem ich keine präzisere Antwort darauf bekommen habe, ich gesagt, also dann wechsle ich lieber den Zahnarzt. Und insofern einen Zahnarzt zu wechseln.
Weil mit der offenen Kavität kann manchmal schlauer sein. Ja.
Das passt ja dann.
Ja, das hier passt super. Ja. Also da muss ich sagen, ja, zwischen der 1 und 0 gibt es noch den Zwischenzustand. Mich keines von beidem. Ja, 1-0 für dich, Peter. Ich würde sagen, das war ein ganz toller Podcast mit vielen, vielen Wendungen zum Nachdenken. Heute sind wir sehr konkret geworden, auch ein bisschen philosophisch.
Ja gut, das ist ja immer so. Oder sollte eigentlich immer so sein. Ich meine, wir sprechen ja intelligente, akademisch gebildete Menschen an, ob sie jetzt noch Studenten sind und einfach ein bisschen jünger als wir. Ja. Oder ob sie Zahnärzte sind, die ein halbes, dreiviertel oder fast ein ganzes Berufsleben hinter sich haben. Niemand verliert ja eigentlich in einem freien Beruf, den wir ja, weiß Gott, ausüben, und zwar eben auch in des Wortes wörtlicher Bedeutung, und verliert seine akademische Neugier. Mhm. Also die klinische Neugier, warum tut dann plötzlich ein Zahn weh? Oder warum tut eine Pulpa, die halb offen liegt, 30 Jahre lang überhaupt nicht weh? Mhm. Warum kann ein Zahn im Prinzip mit einer Restpulpa, die fast bis das obere Drittel, also pulpakammernah, offen liegt, letzten Endes nur, auch wenn ich mir da was reinbeiße, dann tut das weh, sonst tut das eben nicht weh. Und so gibt es doch viele Dinge, die interessieren uns einfach. Mhm. Ich möchte auch allen zurufen, je jünger sie sind, umso eher, ja, behaltet eure Neugier, weil das wirklich Spaß macht. Mhm. Und dann sucht nach den wissenschaftlichen Grundlagen, die Antworten darauf geben können. Mhm. Und es gibt ganz, ganz, ganz wenig Fragen in der Zahnheilkunde, auf die es gar keine Antwort gibt. Also im Prinzip
die Behauptung. Da muss man schon tief bohren.
Ja, da muss man schon tief bohren in das Wort des direkten, aber auch in das Wort des indirekten Sinn. Und dann sind wir bei der indirekten Überkappung, die es eben auch nicht gibt. Und insofern ist das schon richtig schön. Es hat uns viel Spaß gemacht und es hat Ihnen auch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, auch viel Spaß gemacht. Und insofern verabschiede ich mich auch.
Ja, noch eine Sache vielleicht in eigener Sache. Ich plane so in der näheren Zukunft mal eine Folge zu machen, wo wir auch einfach auf all die Leserbriefe und auch auf all die Hörerkommentare eingehen. Viele haben das vielleicht noch nicht bemerkt und wir sagen das auch nicht oft genug, dass man den Podcast bewerten kann, also egal ob bei Spotify oder bei iTunes, und da kann man auch was dazu schreiben. Also da freuen wir uns extrem, wenn das passiert.
Und zwar kritische, sehr kritische oder zustimmende oder total ablehnende Haltung auch, bitte. Absolut. Also wir sind da ganz offen.
Dann gibt es die Funktion in den Shownotes. Ganz unten gibt es einen Link, wo man eine Sprachnachricht schicken kann. Man kommt dann auf das Portal von unserem Host, Anchor, und dann kann man dort wirklich von seinem Smartphone aus einfach eine Sprachnachricht schicken. Und ich fände es ganz großartig, wenn wir mal eine Folge machen können, wo wir halt einfach unsere Hörer und unsere Hörerinnen zu Wort kommen lassen würden mit Kommentaren, mit Fragen zu den Themen, die wir bisher so bearbeitet haben. Fände ich eine sehr, sehr schöne Jubiläumsfolge, wenn wir die einfach so machen könnten. Aber da muss sich jetzt jeder angesprochen fühlen, der aktuell zuhört. Und dann in die Shownotes gehen, auf den Button klicken und dann landet derjenige dann auch hier in der Folge.
Und dann haben wir tatsächlich einen, des Wortes wieder wahrsten Sinn, interaktiven Podcast.
Absolut interaktiv dann, ja. Mhm. Freue ich mich schon.
Also darauf. Sie sind alle herzlich eingeladen. Ich freue mich auch drauf, klar.
Dann bis bald. Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.